Also wir kommen jetzt in ein sehr bedeutsames Jahr, Jahr 1848. Die eine Seite ist die, das Politische ist, in Paris zum Beispiel wurden die Versammlungen der Arbeiter und der Volksvertreter in den Vororten von Paris, wo sie sich überlegt haben, dass der König, der liberale Bürgerkönig Louis-Philippe, wo am Ende ja doch nicht der ist, von dem man glauben könnte, was man geglaubt hat, er würde im Interesse des Volkes und der Mehrheit des Volkes eine Politik machen, sondern die Politik war ganz im Sinne des Adels, der Feudalstrukturen und des Klerus, also der Kirche. Also das heißt, das Verbot dieser Versammlungen der Arbeiter und der Volksvertreter in den Vororten von Paris wurden zunehmend verboten, bis sie dann letztendlich auch im Grunde genommen bekämpft wurden durch die staatliche Gewalt. Das führte explosionsartig in Paris zu Aufständen der Arbeiter und Volksmassen. Und bedeutete im Grunde genommen, es geht um die Abschaffung der Monarchie und es geht um die Abschaffung des ihn schützenden Feudalismus, der Feudalstrukturen und natürlich, das darf man nicht vergessen, des sich entwickelnden Kapitals und des Kapitalismus. Das heißt also, wir haben hier im Grunde genommen, meiner Auffassung nach, eine ökonomische und politische Situation, wo sich Feudalismus mit dem Kapitalismus, der Monarchie und dem Klerus noch in ausbeuterischer Einheit befindet. Ich formuliere das jetzt mal so. Und jetzt ist im Grunde genommen klar geworden, hier ist es jetzt notwendig, eine Trennung herbeizuführen. Eine Trennung insofern, dass die zunehmende Arbeiterschaft und dass das Volk Rechte bekommen muss, ökonomischer Art wie eben auch politischer Art, die in diesem alten System nicht mehr realisierbar sind. Und der Kapitalismus natürlich voranschreiten wollte, notwendig, was dem Kapital ja eigen ist, ist die Form der Art des Profits machen, des Profitstrebens. Das heißt, ohne Rücksicht auf diejenigen, die das im Grunde genommen erarbeiten, woraus der Kapitalismus oder das Kapital dann seinen Gewinn und seinen Profit zieht. Auf der anderen Seite natürlich die Entstehung des Bankensystems. Die Finanzsituation in Paris war schon extrem entwickelt. Sie kennen vielleicht den Namen Rothschild. Rothschild war ein wirklich der größten Bankiers in Frankreich und mit Sitz in Paris. Ausgerechnet auch noch ein Freund Heinrich Heines. Ja, das will ich jetzt nicht nebenbei erwähnen, sondern es ist tatsächlich so gewesen, er hat zu einem bestimmten Zeitpunkt tatsächlich die Literatur, die Lyrik Heines gefördert, dass sie auch in Paris veröffentlicht wird. Also das muss man ihm wirklich zugute halten. Das heißt, er war so in gewisser Weise natürlich auch neben allem Reichtum ein Genussmensch. Und unter dem Blickwinkel, glaube ich, muss man das betrachten. Da sind auch einige andere gewesen und in der Geschichte ist das immer so. Nicht? Man fördert schon Literatur und Lyrik, aber nur bis zu einem bestimmten Punkt, wenn es dann gefährlich wird. Ja? Und so hat sich das mit Rothschild eben auch gegeben. Der Bruch entstand natürlich ganz schnell, wie auch zu seinem Verleger Campe. Übrigens fällt mir gerade ein, ich hatte vorhin vergessen zu sagen, nach Hamburg deswegen, weil Hamburg ein Freistaat war. Freie Stadt und Staat Hamburg wie Bremen und Lübeck. Ja, das heißt, deswegen konnte Heine, er persönlich und seine Bücher über den Schiffsweg Le Havre Hamburg dort einreisen und wurde dort erstmal nicht behelligt. Das hat sich aber auch später alles noch geändert. So, also das heißt, wir haben es hier zu tun mit einer bürgerlich-demokratischen Bewegung, der eigentlich der Volksmassen zunächst dann gekommen ist, 1848 in Paris. Und eben nicht nur in Paris, und deswegen habe ich gesagt, es ist eine Bewegung, die sich über ganz Europa hinzieht. Es betrifft die Hauptstädte der Großmächte. Es ist eben Wien und es ist Budapest, es ist Brüssel und es ist Rom. Also alles zu dieser Zeit, der Funke sprang über. Nicht einfach nur, weil der Funke jetzt natürlich, was ich nach Budapest funkte, sondern weil natürlich in Budapest das gleiche Problem bestanden hat. Nicht? Also in Budapest musste man sich wehren gegen die ungarisch-österreichische Monarchie gegen das Kaisertum, in Preußen gegen den König, in den anderen Ländern natürlich gegen die Herzöge, Großherzöge, Fürstentümer. Ja, also das Problem war überall dasselbe, nur die Konzentration war dann natürlich als Schmelztiegel sozusagen gegeben in den Hauptstädten dieser Mächte. So, das ist also die Auseinandersetzung zwischen den Volksmassen, ihren Rechten, die sie einfordern, auch ihren ökonomischen und politischen Rechten. Und das ist die Frage jetzt, sag mal, der Arbeiterklasse, die sich ja für die Industrialisierung hergeben muss als Lohnempfänger, aber natürlich für das, was sie arbeiten, nicht entsprechend entlohnt werden. Ich meine, das hat der Marx ja auch begründet, um das mal nur mal kurz so anzudeuten. Es gibt keinen gerechten Lohn. Der Lohn ist eine Form der Ausbeutung. Und also dem möchte ich ja völlig zustimmen. Und dem hat auch Heine im Grunde genommen zugestimmt, denn das hat er tatsächlich bei Marx gelernt und war überzeugt davon, dass das richtig ist. So, das ist die eine Seite. Also diese Fronten stehen sich gegenüber. Ne? Europa brennt. Das ist ganz gut. So. Die andere Seite ist leider eine traurige, nämlich zur Zeit der Entwicklung der Revolution nimmt Heines Gesundheit rapide ab. Er leidet an einer Rückenmarksschwindsucht. Heute heißt er, ich habe mir das extra aufgeschrieben, weil als Nichtmediziner ist mir das ein bisschen schwierig, es heißt heute amyotrophe Lateralsklerose. Ja, also wenn da...
Ja, ist. Politiker, wie heißt nochmal der Forscher? Der hat das auch. Aha. Der Hawkins.
Ach so, der Hawkins, ja. Also das heißt, um das zu vereinfachen, in meinem Laienverständnis.
Aber wichtig ist, dass er sein Glück hat nicht verloren.
Ja, das heißt also, er ist im Grunde genommen bis zum Kopf gelähmt, mehr oder weniger. Aber bei völlig klarem Verstand und Kopf. So, und das ist das Entscheidende, aber gleichzeitig natürlich auch das Traurige, nicht? Denn der Kopf weiß, was im Körper los ist. So, und in dieser Situation befinden wir uns. Dazu möchte ich noch sagen, Heine war es gewöhnt. Die Krankheit begann übrigens schon 1846 sich allmählich zu entwickeln. Und er hatte 1846... ein Versuch gestartet, er hatte einen Freund an der Berliner Charité. Es war damals schon eine berühmte preußische Klinik und hatte dort einen ehemaligen Studienfreund, der dort Professor war. Und der hatte ihm gesagt, komm nach Berlin in die Charité. Ich glaube, ich könnte wenigstens diese Symptome zunächst mal zum Stillstand bringen. Wusste nicht, ob er die Krankheit heilen kann. Und hat ihn eingeladen und Heine war bereit, 1846 tatsächlich bereit, nach Berlin zu reisen. Aber der preußische Staat, der preußische König und eben der Polizeipräsident von Berlin haben das, weil Heine steckbrieflich gesucht wird, nicht erlaubt, sondern haben deutlich gemacht, sobald er die Grenze übertritt, muss er damit rechnen, verhaftet zu werden. Dann hat sich der Heinrich Heine an den Wilhelm von Humboldt gewandt, ein sehr guter Freund aus alten Zeiten, damals Kultusminister im preußischen Staat, und hat ihn gebeten, sich für ihn zu verwenden und ihm dann zu garantieren, dass, wenn er in die Charité reist nach Berlin, er auch wieder nach Paris unbehelligt zurückreisen kann und darf. Darüber handelt übrigens mein Buch Heine bei Brecht. Das ist genau der Anfang, um das auch mal jetzt hier zu sagen. Hier beginne ich. In meinem Buch allerdings ist es so, also Heine reist nicht. In der Realität reist er nicht. Ja, weil er tatsächlich verhaftet würde. Humboldt konnte für ihn nichts tun. Aber Humboldt hat auch zu wenig getan. Er hat sich nicht mit voller Kraft seines Geistes und seiner Würde und seines Amtes eingesetzt, was Dokumente am Ende belegen. So, ich beginne aber mein Buch so, dass in Berlin jemand lebt, nämlich der Bertolt Brecht, im Jahre 1953. Und Brecht ist ja nun, kannte ja Heine, und der lädt den Heine nun ein, nach Berlin zu kommen, um sich in der Charité behandeln zu lassen. Und so beginnt mein Buch. Also das heißt, Heine reist von Paris aus 1846 in das Jahr, 100 Jahre später, 1953. Und beide verbringen dort wunderschöne Zeiten in Berlin, in der Nähe von Berlin, Buckow am See, wo Brecht ein Haus hat. Sie sind aber auch in Berlin und nehmen dort am 17. Juni 1953 gemeinsam an den Demonstrationen teil und auch an der Auseinandersetzung, was war eigentlich der 17. Juni 1953? Was war da los und was war nicht los? Und auch die Frage zwischen Eisler zum Beispiel und Brecht, die Diskussion, was ist eigentlich sozialistischer Realismus in der Kunst? Nicht? Der Eisler hatte eine Oper geschrieben und die SED-Führung hat gesagt, das ist keine sozialistische, realistische Kunst, diese Oper können wir nicht gebrauchen. Und da hat der Brecht gesagt, Entschuldigung, ich bin jetzt schon wieder zu weit weg, aber den Satz muss ich jetzt noch zu Ende führen. Brecht war der Überzeugung, aber wir wissen doch noch gar nicht, was sozialistischer Realismus ist. Wir müssen uns den doch erstmal erarbeiten. Naja, Sie laden Heine ein und der hat ähnliche Gedanken 100 Jahre früher gehabt. Ja, so geht das Buch eben bis am Ende Heine 1846, nach 14 Tagen Charité-Aufenthalt, wieder, also 1953, wieder 1846 in Paris bei seiner Mathilde landet.
So.
Nein, leider nicht. Man konnte nur vorübergehend in der Charité, das hat man erkannt mit den modernen Mitteln, man konnte ihm nur vorübergehend Gesundheit verschaffen, aber man konnte das Problem dort auch nicht lösen. So, jetzt komme ich wieder zurück, 1848. Heine ist sehr gerne in den Louvre gegangen, solange er noch gehen konnte. Und was er am meisten geliebt hat, war die Venus von Milo. Die Venus von Milo ist ja nur ein Korpus sozusagen, ja, ohne Kopf. Doch mit Kopf, Entschuldigung, natürlich, aber ohne Arme und Beine, also nur noch der Torso des Körpers. Und dort, diese antike Figur bewunderte er immer und war immer mit ihr auch im Gespräch. Also die Venus von Milo taucht in unterschiedlicher Form in seinen Gedichten eigentlich überall auf. Und genau dort an dieser Stelle, am 8. Mai 1848, bricht er zusammen. Und er selber schreibt später in seinen Memoiren, ich sprach mit der Venus und sagte mir, sie fragte mich, soll ich dir helfen? Du bist jetzt ja hingefallen, du kannst gar nicht mehr auf eigenen Beinen stehen. Und Heine hat dann zu ihr geantwortet, ja, aber du kannst mir doch nicht helfen. Du hast doch selber keine Beine und keine Arme. Das steht so in seinen Memoiren, dokumentiert als sein letzter Besuch im Louvre. Und ab dann war es in der Tat auch nicht mehr möglich, auf eigenen Beinen überhaupt irgendwo hinzugehen. Es sind Menschen gewesen, Freunde gewesen, die haben ihn tatsächlich getragen, irgendwo hingetragen. Ab 1848 lag Heine in seiner sogenannten Matratzengruft. Das ist mein erstes Buch, was ich darüber geschrieben habe, die Matratzengruft. So, und daraus ergibt sich jetzt, der Geist ist hellwach. Und wir wissen, Heine hat nach 1848 noch großartige Werke geschrieben. Also, was da sind, zum Beispiel die Lutetia. Lutetia ist die lateinische Übersetzung für Paris. Dort hat er viele Gedichte zusammengefasst. Er hat seine Geständnisse geschrieben, seine Memoiren geschrieben. Er hat Gedichte geschrieben, 1853, 54. Also, er war sehr rege, konnte aber teilweise sein Auge nicht mehr aufhalten. Wenn er seine Feinmotorik, also das heißt seine Finger mal bewegen konnte, dann konnte er ein Augenlid hochschieben und konnte dann sehen, was er mit einer Hand schreiben konnte. Aber es gibt Dokumente darüber, die zeigen, teilweise stand auf einem Blatt, auf einem DIN A4 Blatt, nur zwei, drei Wörter bis einem Satz. Mehr war er nicht in der Lage zu schreiben. Das bedeutet, er hat Sekretäre gehabt und Freunde gehabt, die haben ihm das, was er ihnen gesagt hat, aufgeschrieben und daraus sind die Bücher dann anschließend entstanden. Ja? Also es war am Ende dann auch nicht mehr möglich, dass er überhaupt noch seine Hände zum Schreiben benutzen konnte, aber denken und sprechen konnte er alles. Und da war er hellwach, wie er war, bei allem dabei und wusste über alles Bescheid. Natürlich entsteht da die Frage, ja, aber wenn er nicht raus kann, wieso weiß er das alles? Ja? Und genau das war mein Thema. Wieso weiß er das eigentlich alles? Der muss das ja irgendwo her gehabt haben. Ja, und daraus sind jetzt bei mir eben gleich zwei Bücher entstanden, muss ich sagen. Also einmal Jemand muss ihm ja was gebracht haben. Ist auch so, nicht? Er hat auch Bücherlisten bekommen, hat die Bücher angekreuzt, die er braucht. Die hat er dann an Bibliotheken geschickt, die hat man ihm dann gebracht. Freunde, die ihn besucht haben, haben ihm Bücher gebracht, gekauft. Aus Hamburg hat ihm seine Mutter Bücher geschickt und auch sein eigener Verleger. Also der hat ja eine Masse von Büchern gebraucht, um das überhaupt alles schreiben zu können, was er geschrieben hat. Und ich habe genau das untersucht in diesem Buch also Heines Lektürebegegnung in seiner Matratzengruft, was er eigentlich zu der Zeit alles selbst gelesen hat oder was man ihm hat vorlesen müssen, damit er überhaupt das entwickeln kann. Ja? Er war ja kein Märchenerzähler, der kann ja sozusagen immer schreiben, ja? Sage ich jetzt mal ganz böse. Ja? Aber er hat immer alles mit Hand und Fuß geschrieben, das heißt, es muss einen Hintergrund gegeben haben. Und das ist eben seine Lektüre gewesen. Und zu denjenigen, die ihm das auch gebracht haben, gehörten einige wichtige Menschen. Das waren Schriftsteller, das waren Dichter, Poeten, das waren Politiker, also Ferdinand Lassalle, natürlich Marx und Engels und dann Alfred Meister, dann Franzosen wie Balzac, Dumas, Victor Hugo. Also George Sand als Frau, nicht, mit der er sehr lange Zeit tatsächlich ganz innig, platonisch allerdings tatsächlich innig zusammen war, die ja nun in Paris auch für die Frauenbewegung, würde ich mal sagen, eine Menge getan hat. Nicht, und das hat er also durchaus auch unterstützt. Also das waren alles Freunde und Freundinnen und die waren entweder mit ihren eigenen Werken, George Sand hat ja auch eine Batterie von Literatur geschrieben, mit ihren eigenen Werken und mit denen von anderen sozusagen Zuträger für seinen Kopf. Nicht? Und was noch wichtig ist, ist eben auch die Musik. Chopin war lange Zeit der Freund von George Sand. Und Heine selber liebte Chopin übermaßen. Ja, also das heißt, die Musik, die hat er in den Ohren und hat sich die auch teilweise spielen lassen zu Hause, hat sich aber dann auch teilweise in Konzerte tragen lassen. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Er war aber mittlerweile so abgemagert, nicht, dass das sogar für seine Frau Mathilde möglich war, ihn die Treppen herunterzutragen. Also das ist die traurige Geschichte an dieser Geschichte von Heinrich Heine ganz persönlich. Und hier muss man ausdrücklich sagen, also große Leistung seiner Frau, ja, die das alles tatsächlich auch so unterstützt hat und die sich so quasi aufgegeben hat, um Heine das Leben in seinem Dichten, in seinem Schreiben zu gewährleisten. Denn für Heine war klar, also wenn ich das nicht tun kann, dann ist das Leben im Grunde genommen sinnlos. Ja? Weil ja für ihn das ein Auftrag war, Auftrag schreiben, nämlich nicht einfach um zu schreiben, sondern für die Gesellschaft zu schreiben. Und nicht nur für diejenigen, die belesen sind, sondern auch für diejenigen, gerade auch für diejenigen, die noch nicht belesen sind. Ja, zur gleichen Zeit, das möchte ich noch kurz erwähnen, ist natürlich etwas Wichtiges auch passiert. Marx und Engels haben in Paris auf Auftrag des Bundes der Kommunisten ein Werk geschrieben, was natürlich selbstverständlich nicht nur für Mitteleuropa, sondern für die ganze Welt bedeutend war, das Kommunistische Manifest, von dem Heinrich Heine auch nachweislich gewusst hat, was er in Teilen auch gelesen hat. Aber er ist, sagen wir mal, die Entwicklung zum wissenschaftlichen Sozialismus, die ist er nicht mehr mitgegangen.